Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Johannesevangelium im 8. Kapitel. Jesus spricht: Wer mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie verstanden aber nicht, dass er zu ihnen vom Vater sprach. Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Menschensohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und nichts von mir selber tue, sondern wie mich der Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Als er das sagte, glaubten viele an ihn. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Von dem brandenburgischen Dichter Theodor Fontane stammt der folgende Vers: Der eine fragt, was kommt danach? Der andere, ist es recht? Und also unterscheidet sich der Freie von dem Knecht. Was Fontane besser gefunden hat, ist eindeutig: frei zu sein, im damaligen Zeitgefühl wesentlich besser als dienen zu müssen. Im vorderen Teil des Verses wird es schon schwieriger. Der eine fragt, was kommt danach? Der andere fragt, ist es recht? Wer ist da? Der Freie. Und wer ist der Knecht? Wer ist abhängig von der Meinung und Zustimmung anderer? So hat Fontane das sicher gemeint. Wer ist als Untertan und Diener darauf angewiesen, dass jemand anders zustimmt und sagt, das hast du recht gemacht, das ist in Ordnung, kannst Feierabend machen? Oder der Freie, der ohne darauf angewiesen zu sein, weiter fortschreitet in seinem Tun und Denken und in seiner Entfaltung seiner Möglichkeiten. Der keinen zu fragen braucht, ist das in Ordnung, was ich hier getan habe und tue, weil er die Zustimmung und die Autorität in sich selber trägt. So wahrscheinlich in der Zeit Fontanes. Wir neigen heute alle dazu, frei zu sein oder es zumindest sein zu wollen. Wir neigen dazu, das zu beachten, wenn man angewiesen ist auf die Unterstützung und Zustimmung anderer, wenn man verantwortlich ist auch in seinem Tun. Und dann haben wir mit der Frage, was kommt danach, vielleicht den Arbeiter am Fließband, wenn es den überhaupt noch gibt, den Industriearbeiter, der bestimmte Teile zusammensetzt und den es nicht zu kümmern braucht, ob das, was er da baut, wenn es fertig ist, eine Maschinenpistole ist oder ein Kinderwagen. Von seinem Chef, vom Inhaber der Firma, wird man aber erwarten, dass er mit dem Unterschied zwischen Kinderwagen und Maschinenpistole wohl vertraut ist und dass er darauf achtet, dass keines von beiden in die falschen Hände kommt. Also, der fragt, ist es recht, ist der sozusagen als Chef in höherer Position Verantwortung übernimmt, der sich verantwortlich fühlt und weiß für sein Tun und Lassen, der die Zusammenhänge in den Blick nimmt und sagt, ich stehe nicht allein da. Es geht nicht nur um diese Schrauben oder was immer da zusammengesetzt wird, sondern es geht darum, wie ist mein Tun und Lassen eingebettet in den Zusammenhang, in das Miteinander mit meinen Mitmenschen. Es ist schwierig geworden. Freiheit und Verantwortung miteinander abzustimmen. Denn Jesus redet von Verantwortung und von Zielen. Er redet ganz traditionell davon, wo er herkommt. Wer verantwortet wer die Maßstäbe setzt für das, was der Jesus tut und lässt, wer ihn gesandt hat. Das ist ganz altmodisch die Frage nach dem Sinn meines Lebens. Werde ich meiner Bestimmung gerecht? Werde ich dem gerecht, der mich als Schöpfer in diese Welt gesetzt hat? Und für den Herrn Jesus besonders, das gilt für uns nicht so, die Frage, werde ich dem Vater im Himmel gerecht, in dessen Auftrag ich Mensch geworden bin? Dazu äußert sich der Herr. Er schaut aber auch modern vorwärts und fragt nach dem Wozu, nach dem Ziel und Zweck, nach seiner Mission in dieser Welt. Was bringt's? Wohin gehen wir? Wohin und wie sind wir unterwegs? Beides kommt in Jesus zusammen. Die Bindung an den himmlischen Vater, die ewige Verantwortung und dass er eintritt, dass er Mensch wird mit einer bestimmten Vorstellung, Absicht und Ziel. Und davon redet er hier nach der Überlieferung des Johannesevangeliums. Zunächst Jesus ganz traditionell, ganz herkömmlich, ganz verbunden und in Verantwortung. Er sagt, ich bin gesandt. Das heißt, er hat einen, der ihn sendet. Er hat einen, dem er sich freiwillig unterordnet. Wem kann sich der Jesus unterordnen? Höchstens dem himmlischen Vater. Höchstens dem, der wie er Gott ist. Und als dessen eingeborener Sohn, Jesus, eins mit dem Vater ist und doch Mensch geworden ist. In anderer Person zu uns kommt und zu uns redet. Jesus ist gesandt von dem, der wahrhaftig ist. Und das heißt, die Botschaft, die er auszurichten hat, die muss auch wahrhaftig sein. Die muss dem himmlischen Vater angemessen und gerecht werden. Und das heißt, das Wort Jesu muss zur Wirklichkeit passen. Wie passt aber das Wort Jesu zur Wirklichkeit? Die Juden sehen nichts davon. Sie fragen ihn ausdrücklich, diskutieren mit ihm, bitten ihn um Belege und Beweise für seinen Ursprung vom himmlischen Vater her. Wie passt Gottes Wort zur Wirklichkeit? Wie passt das zu meinem Leben, wenn der Herr Christus mir sagt, dir sind deine Sünden vergeben? Zu mir, einem offensichtlichen Sünder. Einem, der ein ganz anderer Mensch werden müsste, damit das stimmt, was der Herr Jesus da sagt. Liebe Schwestern und Brüder, es passt, indem Jesu Wort meine Wirklichkeit verändert. Indem der Herr Christus unsere Welt umgestaltet und dafür sorgt, dass das wirklich zutrifft, was er verheißungsvoll zu uns sagt. Jesus vertritt die Sache der Wahrheit Gottes in dieser Welt. Manchmal gegen uns Menschen. Oft geht es mir ja so, dass ich die Wahrheit gar nicht hören will. Also sagt mir offen, was ihr von mir denkt, insofern ihr mich gut findet. Kritik ist jederzeit willkommen, besonders wenn sie zustimmt. Andernfalls wollen wir die negative Kritik bitte auf den 29. Februar verschieben. So ist das. Oft und vielfältig in dieser Welt. Und besonders heftig ist es, wenn ich merke, dass was der mich kritisiert, sagt, stimmt genau, trifft den Kern. Der hat gemerkt, was bei mir faul und falsch ist. Wenn es so haarscharf am Ohr vorbeipfeift, das lässt man sich auch noch gefallen, denn dann denkt man, aha, daneben. Daneben kritisiert. Aber das, was der Herr Jesus, was Gott uns sagt zu unserem Leben, es geht leider nicht daneben. Oder Gott sei Dank geht es nicht daneben, sondern es trifft. Denn er kennt mein Herz. Er kennt auch die Abgründe unseres Daseins. Und er weiß, wo es nicht stimmt. Vertritt die Wahrheit Gottes in dieser Welt, die aber nicht bei der Kritik stehen bleibt. Gott will uns ja nicht verurteilen und verdammen, sondern Gott will uns frei machen von Sünde und Schuld, frei zu einem Leben mit unserem Herrn Christus. Und das heißt, auch mit dem Maßstab, den Christus in die Welt bringt. Was ist denn Richtschnur und Richtlinie seines Handelns und Lehrens? Christus tut das, was der Vater im Himmel will. Was tue ich dagegen? Was ich will? Manchmal, wenn du Glück hast, tue ich, was meine Frau will. Oft tue ich, was meine Kinder wollen oder was sonst irgendwie das gerade stärkste erreichbare Motiv ist. Und manchmal tue ich gar nichts. Was der Vater im Himmel will, das wird in Jesus Christus Maßstab für mein erneuertes Leben. Und da staunt man manchmal, dass man sich selber da vorzieht. Unter dem Einfluss Gottes, unter der Lenkung und Hilfe unseres Heilandes, in der Verbindung mit dem, der die Verbindung zum himmlischen Vater beständig hält. Christus verändert die herkömmliche Welt. Christus erneuert mein Leben. Christus setzt sich ein mit allem, was er hat und ist, damit wir auf Gottes Leben unterwegs sein können, damit wir das Ziel Gottes erreichen. Christus traditionell verbunden mit dem himmlischen Vater, von dem er kommt. Und das ist ein Weg, der dann auch wieder in die Höhe führt. Wo ist der Herr Christus jetzt? Aufgefahren in den Himmel. Sitzt zur Rechten Gottes des himmlischen Vaters. Wo ist der Christus noch? Hier in Stuttgart. Bei uns in diesem Raum. Bei jeder christlichen Gemeinde, bei jedem Christen, bei jedem Menschen, der im Andenken an ihn sich besinnt und zu ihm kommen will. Da ist er schon. Begleitet uns auf unser Weg. Führt uns, schützt uns und segnet uns. Mit dem Ziel, dass in ihm Menschen zum himmlischen Vater gehören. Mit dem Ziel, dass in ihm die Versöhnung finden. Da sind wir modern bei Jesus, bei seinen Aufgaben, bei seinem Weg, bei den Zielen, die er verfolgt, bei dem, was er erreichen will und wie er es erreichen will. Und er nennt seine Zuhörer hier als Ziel, dass die Menschen den Menschensohn, also Jesus Christus, erhöhen. Was heißt das? Man kann es unterschiedlich deuten. Das heißt vielleicht, dass, was wir versuchen zu tun, wenn wir im Gottesdienst einstimmen in den Lobgesang und Lobpreis der himmlischen Herrscher und das Lob Jesu Christi singen. Wenn wir ihm Ehre zuwünschen und zugestehen. Wenn wir ihn ernst nehmen als menschgewordenen Gottessohn. Wenn wir ihn machen lassen als unseren Heiland und Erlöser. Wenn wir den Herrn Christus Gott sein lassen. Bei uns und für uns. Das heißt aber noch was anderes. Jesus Christus ist erhöht am Kreuz. Das klingt ziemlich zynisch. Es ist von seinen Zeitgenossen sicher auch so gemeint. Er ist erhöht in seinem Leiden und Sterben. Hoch am Kreuz. Einige Fuß über denen, die auf dem Boden stehen und sich den Mund zerreißen. So, dass man gut sehen kann. So stirbt, wer in der Zeit Jesu sagt, ich bin der lebendige Gott, der Mensch geworden ist. So stirbt der Gottessohn, der keine Sünde und Schuld hatte, der nichts verkehrt gemacht hat in seinem Leben, der den Menschen geholfen hat, der Menschen gesund gemacht hat, gesegnet, frei von Belastung. So stirbt der, der keiner Fliege was zu Leid getan hat, der sich nicht gewehrt hat, der nicht die Möglichkeit ergriffen hat, 10 Legionen Engel zu seiner Hilfe zu rufen. Die hätten die Anklage komplett weggewischt, aber er hat ausgehalten. Er ist am Kreuz geblieben und gestorben. So ist Jesus erhöht. Warum ist das die Erhöhung unseres Heilandes und nicht, wie es beabsichtigt war, die tiefste Erniedrigung? Weil in seinem Leiden und Sterben etwas deutlich wird von der Liebe Gottes, der ihn gesandt hat. Das ist ganz paradox. Ich weiß nicht, ob es Paulus gelungen ist, das im Römerbrief so auszudrücken, dass wir es verstehen können. In der Epistel ist genau davon die Rede. Jesus ist erhöht, weil jemand, der bis dahin skeptisch der Hinrichtung beigewohnt hat, im Moment seines Sterbens sagen kann, er war wirklich Gottes Sohn. Weil an seinem Ende der Chef des Hinrichtungskommandos, der gewiss abgebrüht gewesen ist, weil dieser Legionär sagen kann, das ist wirklich Gottes Sohn gewesen. An seinem Tod erkennt man seine Ziele. In seinem Sterben ist Christus erhöht. Und damit wir das nicht aus dem Blick verlieren, nicht sein Leiden und nicht seine Verherrlichung, die darin geschieht, darum haben wir in lutherischen Kirchen ein Kruzifix. Und es steht auf dem Altar, es hängt nicht an der Wand. Es steht auf dem Altar, warum? Damit der Pastor das nicht aus dem Blick verliert, vor allen Dingen. Wenn man 3 Stufen erhöht über der Gemeinde steht, dann könnte man das schon für die wesentliche Erhöhung halten und könnte sich was drauf einbilden. Die Kanzel ist noch höher, das ist noch gefährlicher. Ich mag da gar nicht runterschauen. Und damit das nicht geschieht, hat der, der der Gemeinde zu dienen hat, im Auftrag und im Namen Jesu Christi, durch Christus verantwortet und gesandt, immer den Gekreuzigten vor Augen, am Altar und beim Predigen. Das liegt immer auf dem Pult hier, neben der Bibel und dem Spickzettel mit den Notizen zur Predigt. Übrigens, hier sind wir. Und da endet die Predigt. Das nur nebenbei. Aber das ist das Wichtigste, glaube ich. Damit man nicht vergisst, um den geht's, der sich hat erhöhen lassen, in dem, was menschlich gesprochen aussieht, das Scheitern des Lebens. Der sein Leben gegeben hat, damit wir das Leben haben und behalten. Der gestorben ist, damit wir leben in Zeit und Ewigkeit. Der unsere Sünde auf sich genommen hat, damit sie uns nicht zugrunde richtet. Und das kann man in jeder Predigt einmal sagen, oder? Denn das ist das, was uns wesentlich als Christen ausmacht und erhält. Der Glaube an den Christus, der am Kreuz erhöht ist und den Gott durch sein Leiden und Sterben und Leben erhalten hat in der Auferstehung. Mit dem Ziel, dass in Christus es zur Begegnung kommt von oben und unten. Er kommt vom Vater her zu uns. Und er nimmt uns mit zum himmlischen Vater. Er söhnt uns aus. Er bringt uns an der Hand mit ins Vaterhaus und sagt, dem Vater im Himmel, die gehören auch zu mir. Das sind auch deine Kinder. Die haben zwar allerlei Sünde und Schuld auf sich geladen, aber vergiss das. Ich habe sie ihnen abgenommen. Ich habe das gesöhnt und getragen für sie. Und das ist der Glaube, in dem wir leben. Ziel für Jesus Christus ist, dass die Zuhörer glauben und nicht in ihren Sünden sterben. Dazu lässt er sich erhöhen am Kreuz. Dazu begegnet uns in Jesus Christus die Wahrheit Gottes. Darin wird zweimal deutlich. Wenn Gottes Wahrheit in mein Leben kommt, dann wird deutlich, was verkehrt ist bei mir. Meine Sünde und Schuld. Unaus euch nicht. Und es wird aber auch deutlich und noch viel heller strahlend die Gnade Gottes. Beides gehört zusammen. Solange ich der Meinung bin, ich habe mein Leben ganz gut im Griff und ich bin einigermaßen ziemlich okay. Solange mein Morgengebet lautet, lieber himmlischer Vater, wenn alle Menschen so wären wie ich, dann könntest du mit der Welt im Großen und Ganzen zufrieden sein. Und mein Abendgebet, lieber Gott, an diesem Tag ist mir wirklich alles glänzend gelungen. Solange das so ist, brauche ich keinen Heiland. Und Gott lässt mich aber nicht in diesem Irrglauben, sondern er lässt mich immer wieder aufmerksam werden darauf, was mir fehlt, wo es mir fehlt, wo ich Hilfe, Vergebung, Erlösung brauche. Menschliche Schuld und göttliche Gnade. Und im Glauben an Jesus Christus sind wir bewahrt vor der Verlorenheit. Es geschieht ein kleines Wunder, das der Evangelist Johannes nur andeutet in diesem Bericht von dem Gespräch mit Jesus. Vor unserem Abschnitt sagte der Jesus zu seinen Zuhörern: Ich gehe weg, ihr werdet mich suchen und in eurer Sünde sterben. Glaube ist nicht möglich. Das steht dahinter. Der letzte Satz unseres Predigtabschnitts berichtet über das, was inzwischen geschehen ist, während er Jesus gebetet hat. Als er das sagte, glaubten viele an ihn. Das ist Gottes Werk. Dass Menschen glauben, von denen eine Entscheidung für Jesus Christus gar nicht zu erwarten sein kann. Das ist Gottes Segen für uns, dass wir heimisch werden im Haus des himmlischen Vaters, obwohl wir unsere Zugehörigkeit längst verspielt hätten. Das ist Gottes Geschenk, dass wir glauben dürfen durch den Geist Gottes, für den er uns das gibt. Es wäre sehr viel einfacher für die kirchliche Mission auf Erden, wenn es nur darum ginge, die Leute zu informieren und zu überzeugen. Dann würde man sich eine Informationsstrategie irgendwann mal ausdenken und würde überlegen, was ist denn plausibel am christlichen Glauben und würde das in unserem ganzen Land bekannt machen. Und dann hätten wir innerhalb von 5 Jahren, sagen wir mal, einen Anteil von Christen an der Wohnbevölkerung in Deutschland von 98%. Denn man kann das überzeugend darstellen, ist jedenfalls meine Überzeugung. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass Leute das verstehen und sich dann entscheiden, sondern es geht darum, dass wir durch Gottes Kraft wunderbarerweise zu Christen werden. Es geht darum, dass Gott uns das schenkt, was wir uns selbst nicht nehmen können. Es geht darum, dass wir uns nicht ein bisschen hocharbeiten zum Himmel, sondern dass Christus gesandt ist vom himmlischen Vater. Die Bewegung aller Religionen ist ja die, ich schwinge meine Seele auf zu dem Gott, auf den ich mich gerade konzentriere. Ich bringe mich in die richtige Stimmung, ich komme Gott entgegen mit dem, was ich Gottesdienst nicht tue, ich opfere, was zu geben ist, ich bezahle, ich. Und Christentum, der Christus, gesandt durch den himmlischen Vater. In der Verantwortung Gottes liegt unser Christsein. Er kümmert sich drum. Er sorgt geistlich für uns. Er schenkt uns Glauben und Leben. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.